Meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe mir festgestellt, ich habe jetzt gerade kurzfristig noch das Thema ein bisschen geändert. Ich habe den Eindruck, das Interesse zeigt an, dass die Leute gekommen sind wegen IS und nicht wegen Irak. Ich hätte eigentlich geplant einen Vortrag, wo der Akzent auf Irak gewesen wäre und IS am Rand. Aber jetzt merke ich, IS ist wichtiger. Und jetzt halte ich diesen Vortrag, wo IS im Vordergrund steht. Habe ich das richtig so erkannt? Also es geht um die Bedrohung durch den IS. Stehen wir vor einer großen Katastrophe? Ja, wie sollen wir das auch wissen? Niemand von uns kann in die Zukunft schauen. Wir sind als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden. Wir können nur kurz Prognosen stellen, aber nicht über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg die Zukunft wissen. Außer, wir nehmen die Bibel zur Hand. Die Bibel ist grundsätzlich ein prophetisches Buch. Und die Bibel behauptet von sich auch, dass sie von Gott stammt, und zwar von dem Gott, der nicht Teil ist dieser Schöpfung, also nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Fast 7000 Mal wird dieser Gott genannt im Hebräischen in der Bibel Yahweh, das heißt der ewig seiende, unwandelbare. Und wie können wir erkennen, ob wirklich dieser Gott durch die Bibel spricht? Durch die erfüllte Prophetie. Und es gibt kein Buch der Welt aus der Bibel, das sich über Hunderte von ganz präzisen, nachweislich erfüllten Prophezeiungen über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg ausweisen kann, als nur die Bibel. Also darum lohnt es sich, mit biblischer Prophetie sich zu beschäftigen, wenn es geht um diese Fragen, IS, große Katastrophe. Nun, eine kurze Einführung in biblische Prophetie. Das Zentrum der biblischen Prophetie ist der Messias. Der Messias, das ist die Bezeichnung für den von Gott verheißenen Erlöser. Er wurde schon im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, angekündigt. Und dieser erste Teil wurde ja geschrieben, lange bevor Jesus Christus kam. Und in Jesus Christus vor 2000 Jahren haben sich schließlich über 300 Prophezeiungen über den Messias erfüllt. Aber es ist zu sagen, schon die Propheten des Alten Testaments haben den Messias beschrieben, einerseits als den leidenden Messias, der kommt, um für unsere Sünden zu sterben. Aber andererseits als den herrschenden Messias, der kommt, um Ordnung in diese chaotische Welt zu bringen. Wie soll man das zusammenbringen? Das sind zwei ganz widersprechende Beschreibungen. Nun, es gibt nur einen Messias, nicht zwei. Aber dieser eine Messias sollte zweimal kommen. Ein erstes Mal kam er vor 2000 Jahren als der leidende Messias. Und wie gesagt, Jesus Christus hat über 300 Prophezeiungen auf den leidenden Messias erfüllt. Und er ist tatsächlich am Kreuz gestorben und hat diese Prophezeiungen, dass der Messias für unsere Sünden sterben sollte, damit er uns zu Gott führe, erfüllt. Aber schon Jesus Christus hat angekündigt, er werde wiederkommen. Und zwar als König und Richter der Welt. Also er bestätigt, es sind zwei verschiedene Erscheinungen. Und hier sehen Sie auf diesem prophetischen Plan das erste Kommen von Jesus Christus, das zweite Kommen. Und dazwischen eine lange Zwischenperiode. Nun, interessant ist Folgendes. Die Propheten haben im Alten Testament vorausgesagt, wenn der Messias zuerst kommt als der Leidende, wird die Masse seines eigenen Volkes ihn ablehnen. Als Konsequenz wird sein Volk zerstreut werden in die ganze Welt, über alle Nationen hinweg, und wird das Land Israel verlieren. Und tatsächlich, das jüdische Volk wurde wenige Jahre nach der Kreuzigung Jesu, ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem langen Prozess weltweit über alle 5 Kontinente hinweg zerstreut und dauernd verfolgt. Die Propheten haben vorausgesagt, in der Epoche, bevor der Messias kommt als der König der Welt, als der herrschende Messias, wird das jüdische Volk wieder heimkehren aus der ganzen Welt ins Land der Vorfahren und wird den Staat wieder neu gründen. Nun, das ist interessant für uns, weil wir genau in dieser Epoche leben, in der 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus etwa 130 verschiedenen Ländern, zurückgekehrt sind in das Land ihrer Vorfahren und sie haben 1948 wieder den Staat gegründet. Und so kann man also sagen, Jesus Christus kam das erste Mal und dann begann diese lange Zwischenzeit von der Anfangszeit aus bis in die Endzeit. Und in der Endzeit sollte dann das jüdische Volk nach Hause kehren. Sie sehen hier sehr deutlich, Endzeit, dieser Begriff hat nichts zu tun mit dem Weltuntergang, sondern damit, dass das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen erreicht ist. Und das grundlegende Kennzeichen der Endzeit, das ist die Rückkehr der Juden in einem Prozess, so sollte es sein. Und tatsächlich, dieser Prozess hat begonnen 1882. Da kamen die ersten Juden, die als in Masseneinwanderungen zurückkehrten, heim ins Land der Vorfahren. Nun sehen Sie, die Endzeit ist also nach der Bibel eine Periode. Wenn wir rechnen bis heute, dann wäre das schon eine Periode von 132 Jahren. 1882 bis 2014. Und da sollte das jüdische Volk heimkehren. Das ist auch so geschehen durch all diese 132 Jahre hindurch bis heute. Schließlich soll Jesus Christus wiederkommen als König der Welt. Jetzt sehen Sie diese grünen Striche. Damit habe ich angedeutet, all die Prophezeiungen in der Bibel über Endzeit, die sich schon erfüllt haben, 1882 bis heute. Und ich habe mir gesagt, ich möchte das mal ganz systematisch erfassen. Wie viele Prophezeiungen gibt es, die sich schon erfüllt haben bis heute? Und damit ist schließlich dieses Buch entstanden. Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Hier finden Sie auch Listen, wo ich die Prophezeiungen durchnummeriert habe von P1, Prophetie 1, P2, P3 und so weiter. Alles nachweislich in dieser Epoche geschehen. So hat sich das erfüllt. Und wenn wir sehen, wie sich die Prophetie so präzise erfüllt hat bis jetzt, ja, dann ist eben die Frage auch berechtigt, ja, und was kommt noch? Und man kann darauf auch wirklich vertrauen. Damit Sie, ich will nicht alle 175 Prophezeiungen aufzählen, aber damit Sie wissen, wie konkret die Prophezeiungen sind, hier 7 Beispiele. Erstens, die Juden kehren aus aller Welt zurück ins Land der Vorfahren. Zweitens, die Wüste blüht wieder auf. Ist alles so geschehen in den vergangenen Jahrzehnten. Drittens, alttestamentliche Städte werden wieder aufgebaut. Das sind heute moderne Städte mit pulsierendem Leben. Viertens, der Staat Israel wird wieder gegründet. Fünftens, die umliegenden Völker wollen Israel auslöschen. Alles geschehen. Sechstens, Europa vereinigt sich wieder, indem das Römische Reich wieder aufersteht. Nun, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir diesen Aufstieg der Vereinigung Europas gesehen und erlebt. Und die großen Europavisionäre, die haben uns erklärt, es geht darum, die Einheit des Römischen Reiches von einst wieder neu herzustellen. Siebtens, die großen Massen fallen vom christlichen Glauben ab. 2000 Jahre lang hat sich der christliche Glaube ausgebreitet. Und es hat nur Rückgang gegeben, da wo die Menschen gezwungen wurden, vom Christentum wegzugehen. Aber die Bibel sagte voraus, für diese Zeit, wenn die Juden heimkehren, dass die großen Massen freiwillig vom Christentum sich abwenden werden. Und in dieser Zeit sind wir, wo Millionen sich vom Christentum und der Bibel abgewendet haben. Nun, spielt in der kommenden prophetischen Übersicht eine Zeit 7 Jahre vor der Wiederkunft von Jesus Christus als König der Welt eine ganz besondere Rolle. Was ich hier angedeutet habe, das ist die Entrückung der Gemeinde. Die ist noch nicht geschehen, das steht aus. Das könnte jederzeit geschehen und dann geht dieser prophetische Fahrplan los. Die Entrückung der Gemeinde bedeutet, dass die, die an Jesus Christus glauben, heute evakuiert werden vom Schlimmsten, das kommen wird über diese Welt. Und Sie sehen, da gibt es eine Zeit von der Entrückung bis zur Wiederkunft von Jesus Christus, schließlich auf dem Ölberg in Jerusalem. Aber was umfasst diese Zwischenzeit? Da hinein fällt eine Periode von 7 Jahren. Das ist die sogenannte 70. Jahrwoche des Propheten Daniels. Daniel hat schon über 69 Jahrwochen gesprochen, die sind schon längst erfüllt. Aber was übrig bleibt, ist diese 70. Jahrwoche. Eine Periode von eben nicht 7 Tagen, das ist eine Jahrwoche, sondern eine Periode von 7 Jahren. Nun ist es so, es gibt zuerst eine Übergangsphase und dann beginnen diese 7 Jahre, die ihrerseits zweigeteilt sind in 3,5 und 3,5 Jahre. Und zwar werden diese 7 Jahre beginnen damit, dass Europa, das wiedervereinigte Europa, mit Israel einen Sicherheitsbund schließen wird. Für 7 Jahre. Und zwar gegen die tödliche Gefahr von Norden. Und das bringt uns schon ein bisschen zu dem Thema IS. Denn die Bibel sagt ganz klar, der Todfeind Israels in dieser Zeit ist Assyrien. Jetzt muss ich Ihnen erklären. Assyrien in der Antike war ein Königreich im heutigen Nordirak. Das ist zu unterscheiden von Babylonien. Das war, auch oft erwähnt in der Bibel, ein Reich im Süden des heutigen Irak. Nun, die Bibel sagt, Babylonien hat eine ganz andere Zukunft als Assyrien. Im Klartext, Südirak wird eine ganz andere Zukunft haben als der Nordirak. Und es ist so, Assyrien, also der Nordirak, wird der Todfeind sein von Israel in dieser Zeit. Und das Interessante ist Folgendes, die IS wurde im Nordirak 2006 gegründet. Und es ist ja so, genau der Nordirak, also das, was früher Assyrien war, das ist heute sunnitischer Islam. Während genau der Süden, also der Norden sunnitisch, der Süden, das, was Babylonien war, das ist schiitisch. Und da ist eine furchtbare Feindschaft. Und es wird so sein, nach der biblischen Prophetie in Jeremia 50, 51, dass der Norden wird den Süden vollkommen vernichten. Aber das ist jetzt nicht speziell unser Thema, sondern es geht vor allem um das Thema Assyrien in Verbindung mit Israel. Das wird also die Todesbedrohung Nummer 1 sein. Und wie gesagt, also dieser Bund wird geschlossen werden, und zwar als Sicherheitsbündnis gegen die Gefahr Assyrien. Nun, sehen Sie, die Bibel macht also klar, diese 70. Jahrwoche, die dauert 3,5 Jahre. Und die zweite Hälfte, das ist mathematisch eindeutig, auch 3,5 Jahre, aber die zweite Hälfte wird dann in der Bibel genannt die große Drangsal. Von dieser Zeit sagt Jesus Christus in Matthäus 24, sie wird so schlimm sein, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je wieder sein wird. Darum wird das genannt, die große Drangsal. Der Wendepunkt ist genau da in der Mitte dieser 7 Jahre. Was wird dort geschehen? Etwas ganz Entscheidendes. Der Antichrist wird den Tempel, den jüdischen Tempel in Jerusalem entweihen, sagt die Bibel. Er wird ein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen und sich selber wird er in den Tempel setzen und sagen, er sei Gott. Jetzt habe ich bereits wieder einen Begriff der biblischen Prophetie verwendet, den ich noch nicht erklärt habe. Wer ist der Antichrist? Nun, Sie wissen, wer Christus ist. Das ist eben der Messias, der von Gott verheißene Erlöser. Aber die Bibel spricht von dem Antichristen, der kommen wird. Und Anti bedeutet auf Griechisch gegen, also der, der gegen Christus ist. Aber gleichzeitig bedeutet dieses Wort anstelle von. Der Antichrist ist also der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Das heißt, er sagt, ich bin der Messias. Und das ist die Gefahr für das orthodoxe Judentum. Auch für das liberale Judentum. Man erwartet immer noch für die Zukunft das Kommen des Messias. Und darum, wenn einer kommen wird, der eine solche Ausstrahlung haben wird, wie der Antichrist, dann werden die Massen diesen starken Mann akzeptieren. Nicht alle, aber die Massen. Und eben dieser Antichrist wird den Tempel in Jerusalem entweihen. Nun, sind wir ein bisschen vorausgeeilt. In Jerusalem auf dem Tempelplatz gibt es keinen Tempel, sondern es gibt 2 Moscheen, den Felsendom und die El-Aqsa-Moschee. Aber die orthodoxen Juden beten ja seit 2000 Jahren, dass der Tempel wieder gebaut werden könnte, der damals im Jahr 70 nach Christus dort zerstört worden war. Und in der Zwischenzeit hatten die Muslime den Felsendom genau auf den Felsen gesetzt, wo früher das Allerheiligste des jüdischen Tempels war. Nun macht die Bibel also klar, es wird zum Wiederaufbau des jüdischen Tempels kommen. Und es ist auch so, dass in den letzten vergangenen Jahren ein Großteil der Tempelgeräte für den dritten Tempel bereits hergestellt worden sind. Ich habe das selber gesehen, schon selber in Händen gehabt. Das sind also keine Geschichten und keine Märchen. Das ist so. Also dieser Tempel wird wieder gebaut werden. Aber eines müssen wir sehen, Israel wird sich in der Zukunft spalten. In die, die auf der Seite des Antichristen sein werden und in die, die an der Bibel festhalten wollen. Und Sie sehen, der Antichrist wird eigentlich ein Feind sein, obwohl er selber auch Jude sein wird, ein Feind sein von den bibelgläubigen Juden. Und so wird er diesen Tempel entweihen mit einem Götzenbild. Und das bedeutet dann automatisch, dann kann man nicht mehr weiter opfern. Der Brandopferaltar ist bereits fertiggestellt. Ich habe ihn gesehen. Die Steine liegen auf dem Nachbarhügel bereit. Für den Moment, wo die Umstände bereit sein werden, um den Brandopferaltar auf den Tempelplatz aufzustellen. Also Sie sehen, die Dinge sind so entwickelt. Man kann sagen, die Schachfiguren sind aufgestellt für das Szenario nach dem Ereignis der Entrückung. Was ich noch erklären muss, nach der Entrückung der Gemeinde wird es in Israel eine Erweckung geben unter den Juden. Es ist so, heute gibt es vielleicht 15.000 Juden in Israel, die glauben, dass Jesus Christus der Retter ist, der Messias. Das ist im Vergleich zu 6 Millionen nicht gerade viel. Im Ausland sieht die Situation ganz anders aus. Weltweit zählen wir ja etwa 14 Millionen Juden. Und man rechnet mit etwa einer halben Million Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Das ist eine eindrückliche Zahl. Aber eben, hier geht es um etwas anderes. In Israel selbst wird es zu einer Erweckung kommen, wie das in Jesaja 10, Vers 21 vorausgesagt ist. Der Überrest, also ein Überrest aus Israel, der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jesaja 37, 32. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Ja, ein entronnenes vom Berg Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Sie sehen, die Erweckung geht aus von Jerusalem. Und zwar von Ost-Jerusalem. Der Berg Zion, das ist der Tempelberg in Ost-Jerusalem. Von dort aus wird die Erweckung gehen. Nicht von Texas oder von Kalifornien aus oder von New York, wo es viele gläubige Juden gibt. Nein, dort. Und zwar nach Offenbarung 7 und Offenbarung 14 werden sich zunächst 144.000 Israelis bekehren. Diese Erweckung wird nachher noch größer werden. In der Drangsalszeit selbst wird ein Drittel Israels umkehren. Nun, hier sehen Sie ein Modell von dem dritten Tempel. Dieses Bild habe ich gemacht in Ost-Jerusalem, und zwar bei einer Organisation, die heißt Atarale Yoshna. Das ist eine Organisation, eine der verschiedenen Organisationen, die sich vorbereiten für den dritten Tempel. Also, da haben wir den inneren Vorhof mit dem Altar. Das ist das eigentliche Tempelhaus, der Eingang. Und eben dieser Ort gehört eigentlich dem Tempel. Da, wo seit dem 7. Jahrhundert nach Christus der Felsendom hingesetzt wurde. Aber eben eine Sehnsucht von 2000 Jahren besteht im jüdischen Volk. Der Bau des dritten Tempels. Jeden Tag in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden hat man im Judentum gebetet für die Wiedererrichtung des Tempels in Jerusalem. Nun kann man sagen, ja, aber die Muslime, die sind auch interessiert an diesem Ort. Das ist der drittwichtigste Ort der Muslime nach Mekka und Medina. Aber im Judentum ist das der wichtigste Ort. Und noch eine Frage als Hausaufgabe. Wie viele Male wird im Koran der Name Jerusalem erwähnt? Kein Mal. Null. Wie kann man dann sagen, dass es so wichtig ist? Nicht ein einziges Mal. Nun, diese Sehnsucht hat natürlich eine ganz besondere Dimension bekommen ab 1967, als die arabische Welt zum zweiten Mal seit 1948 versucht hat, Israel auszurotten, auszulöschen. Da kam es ja zum Sechstagekrieg, und da wurde der Tempelberg wieder erobert, kam wieder in jüdische Hand. Und Sie sehen hier Israel Ariel, heute ein älterer Mann, aber damals war er ein junger Soldat unter diesen Fallschirmspringern, die den Tempelberg erobert hatten. Und das hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Das war so etwas Emotionales damals. Diejenigen, die das erlebt haben, die Zeit des Sechstagekrieges, die wissen, wie das gewesen war. Nach 6 Tagen hat ein Volk überlebt. Eine Übermacht wollte sie ausrotten. Und dann nicht nur überlebt, sondern plötzlich nach 2000 Jahren wieder den Tempelberg in der Hand. Und so ist Israel Ariel in eine Yeshiva gegangen, hat dort jüdische Theologie studiert und schließlich hat er das Tempelinstitut gegründet in Ost-Jerusalem, wo man seit Jahren nun die Tempelgeräte bereitstellt. Was Sie hier sehen, ist einfach ein Beispiel. Das ist der siebenarmige goldene Leuchter. Seit dem Jahr 70 nach Christus hatte Israel keinen goldenen Leuchter mehr. Und jetzt haben sie wieder einen. Aber nicht eben als Ausstellungsobjekt, sondern der soll in den dritten Tempel gehen. Wie gesagt, das ist die Zeit der 70. Jahrwoche. Und diese Jahrwoche wird beginnen mit dem Moment, wo Europa, das wiedervereinigte Europa, einen Bund schließen wird mit Israel unter dem Antichristen. Daniel 9,27. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Wer ist er? Im Textzusammenhang ist es der kommende Fürst. Und diese interessante Person wird in der Bibel im Alten und im Neuen Testament noch weiter ausgeführt. Dieser kommende Fürst wird der kommende Diktator sein über Europa. Das ist ein bisschen schockierend, weil man denkt, Europa ist doch so demokratisch. Ja, wo man so einfach Volksabstimmungen durchführen kann wie in der Schweiz. Nein, also so demokratisch auch wieder nicht, aber schon ein bisschen demokratisch, nicht wahr? Aber es ist so, die Bibel macht uns klar in der Offenbarung, Offenbarung 6, dass es zu einer schweren sicherheitspolitischen Erschütterung kommen wird und auch zu einer wirtschaftlichen Erschütterung. Und das wird die Geschichte sich wiederholen lassen. Wie damals. Man erinnert sich nach dem Ersten Weltkrieg, Königtum weg, Kaiser weg und man hatte hier die Weimarer Republik. Demokratie! Aber dann kam die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise und so schnell war man bereit, auf demokratische Rechte zu verzichten und die Macht einem Mann zu geben, von dem man hoffte, der kann helfen. Und es war ein Betrug. Aber der Betrug wird sich wiederholen. Wir lernen auch da wieder aus der Geschichte, dass man im Allgemeinen, ich sage nicht immer, im Allgemeinen nichts aus der Geschichte lernt. Nun also er, das ist dieser kommende starke Mann Europas. Aber ich muss vielleicht noch sagen an dieser Stelle, als ich ein junger Mann war, Teenager auf dem Gymnasium, da hatte ich einen sehr geschätzten Biologielehrer, alten, würdigen Mann. Aber der hat uns mal in einer Stunde so schockiert, der hat gesagt, was wir brauchen, das ist ein starker Mann. Das war so seine Sicht im Blick auf die Probleme Europas. Aber das vor Jahrzehnten, wir waren alle schockiert. Ja, aber dieser Ruf nach dem starken Mann, der all die Probleme endlich in den Griff kriegt, der das schwankende, sinkende Schiff rettet, ja, das ist eine Versuchung. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Und jetzt muss ich erklären, wenn Sie eine Konkordanz nehmen, dann können Sie alle Wörter untersuchen in der ganzen Bibel oder in einem bestimmten Bibelbuch. Dann suchen Sie in Daniel, wie oft kommt vor das Wort die vielen. Und da werden Sie sehen, im Buch Daniel ist das ein fixer Ausdruck für die Masse des jüdischen Volkes. Also er wird einen festen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes schließen für eine Jahrwoche, sprich 7 Jahre. Und zur Hälfte der Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Da werden die Opfer gestoppt werden, weil eben das Götzenbild aufgestellt wird und der dritte Tempel wird entweiht sein. Und der Text geht weiter, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Gräuel, Toeva, ist sehr oft in der Bibel ein Ausdruck für Götzen. Aber hier in der Mehrzahl. Nun, der Antichrist wird 2 Gräuel aufstellen auf dem Tempelplatz. Ein Götzenbild im Vorhof und er selber wird ins Allerheiligste hineinsitzen und sagen, er sei Gott. Das sind 2 Gräuel. Und das Schlimme, die große Masse in Israel wird diesen starken Mann, von dem sie hoffen, der hilft uns aus dem Schlamassel raus und aus der Bedrohung, die werden das akzeptieren und werden das rechtfertigen. Obwohl es ja ganz gegen die Gebote der Tora, der Bibel ist. Und darum steht hier, und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und fest beschlossen, dass über das Verwüstete ausgegossen werden. Hier wird gesagt, weil also die Masse diese Gräuel beschirmt, rechtfertigt, unterstützt, wird Gott einen Verwüster kommen lassen. Und nun, ich habe bereits erklärt, die Todesgefahr Israels der Zukunft ist der Assyrer. Und ausgerechnet in der biblischen Prophetie wird der Assyrer speziell genannt der Verwüster. Das heißt also, diese Katastrophe von Norden her über Israel, das wird die Antwort Gottes sein wegen dieser Beschirmung der Gräuel. In all den vergangenen Existenzkriegen Israels 1948, 1967, 1973, als die Araber rund um Israel die Juden ausrotten wollten, jedes Mal hat Gottes schützende Hand dieses Volk erhalten. Aber wenn die Masse den Antichristen und seinen Gräuel akzeptieren wird, dann wird Gott diese schützende Hand wegnehmen und der Verwüster wird kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Übrigens wird der Assyrer immer wieder beschrieben wie ein Strom, wie ein Fluss, der alles überschwemmt. Darum auch wieder dieses Wort, das mit Flüssigkeit zu tun hat, über das Verwüstete ausgegossen werden. Nun, ich habe bereits einiges erklärt zum Antichristen, der kommen wird. Ich habe erklärt, was das Wort Antichrist bedeutet. Jetzt noch eine Bibelstelle, die ich noch nicht erwähnt habe. 1. Johannes 2, Vers 18. Da sagt der Apostel Johannes den jungen Christen: Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Also die Bibel macht klar, der Antichrist kommt. Und nun habe ich hier eine ganze Serie von Bibelstellen zusammengestellt. Die können Sie jetzt wahrscheinlich nicht alle aufschreiben, wenn Sie Interesse hätten. Aber Sie können ja diese PowerPoint-Präsentation später kriegen. Über bibelklasse.de kann man die Aufnahme von heute gratis runterholen und auch gratis die PowerPoint-Präsentation. Aber da habe ich eben all diese Stellen, Daniel 11, 36 bis 39, Jesaja 30, 33, dann in Zacharia, Johannes, 2. Thessalonicher, 1. Johannes, Offenbarung, mehrere Stellen. Das sind alles Stellen, die über diesen falschen Messias sprechen, über den Antichristen. Nun, schon damals hat Jesus Christus mit den Pharisäern, den Führern des damaligen jüdischen Volkes, gesprochen und er hat gesagt in Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wenn man sich für die Wahrheit verschließt, wird man offen für alle Art von Verführung. Das ist ein biblisches Prinzip. Nun, ich habe diese Stelle schon angeführt, Daniel 9, 27. Es kommt also zur Verunreinigung des Tempels. Zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Sie sehen also, der kommende Diktator von Europa und der kommende falsche Messias, der Antichrist von Israel, die werden zusammenarbeiten. Die werden Freunde sein. Nun, man könnte sich sagen, aber wie ist das denkbar? Europa ist doch so negativ gegen Israel eingestellt. Wie kann es diese Beziehung geben? Das kann man nicht so sagen, dass es so sei, sondern man muss sagen, in der Vergangenheit, wenn ein Sharon Ministerpräsident war, war die Haltung sehr negativ. Aber Sharon, ich will jetzt nicht über sein Leben diskutieren, aber grundsätzlich war das ein Mann, der sagte, die Bibel ist verbindlich. Ein solcher Ministerpräsident wird abgelehnt vom Westen. Die Bibel hat nichts zu bedeuten. Ein Netanyahu, der vor kurzem vor der UNO eine Rede gehalten hat und dabei die Bibel zitiert hat, das wird nicht akzeptiert. Ich weiß noch, wie vor einigen Jahren unser Bundesrat Blocher, über den kann man auch diskutieren, aber dieser Mann wurde zum Bundesrat gewählt und dann hat er nicht nur einfach die Pflichten erfüllt, sondern er hat dann schließlich freiwillig gesagt, dass er diese Aufgabe tun möchte mit Gottes Hilfe. Und das hat ihm massive Kritik eingebracht. Gott muss einfach draußen sein. Die Bibel muss draußen sein. Und so ist es auch im Verhältnis zu Israel. Aber wie war das, als Rabin Ministerpräsident war? Das war ein Mann, der ließ Gott außen vor. Und er hat ja auch dieses Lied gesungen an seinem letzten Abend. Das war ja ganz dramatisch. Und dieses Lied vom Frieden bedeutete, wir machen den Frieden selbst, wir brauchen Gott nicht dazu. Das war so die Aussage, die Bedeutung des Liedes. Und mit einem solchen Mann hat der Westen nicht so ein Problem. Und so wird das sein mit dem Antichristen, da werden sie eine Beziehung haben. Aber mit der Tempelbewegung, das sind komische Leute. Für die gilt die Bibel immer noch. Und so sehen wir, es gibt zwei Gesichter im Verhältnis Europas zu Israel. Nun, der Herr Jesus hat in Matthäus 24, Vers 15 dieses Götzenbild erwähnt. Übrigens, dieses Götzenbild des Antichristen wird auch beschrieben in Offenbarung 13, 14 bis 15. Und dort wird gesagt, dass der Antichrist der größte Esoteriker aller Zeiten sein wird. Dieses Bild machen wird und dieses Bild kann sprechen. Nicht wahr? Ich habe in Indien so viele Götterbilder gesehen. In Thailand so viele Götter gesehen. Aber keiner dieser Götter, keine dieser Göttinnen konnte sprechen. Aber die haben alle einen Mund gehabt. Aber der Antichrist wird ein Bild machen, das spricht. Das wird die Sensation sein. Nun, der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 15, den jüdischen Gläubigen, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, ja, wir wissen aus Daniel 9, 27, durch Daniel, den Propheten, geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Und dann fügt Matthäus bei, wer es liest, der beachte es. Was wird das? Was wird das für ein Zeichen, für ein Signal sein? Nun, das wird das Zeichen sein für die große Drangsal, dass die Katastrophe kommt. Und so sagt der Herr Jesus dann weiter, Matthäus 24, Vers 16 und 21, dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Also, dieser gläubige Überrest in Israel, der nach der Entrückung zu dem Messias Jesus sich hinwendet, zu dem starken Gott, wie wir in Jesaja gelesen haben. Und die werden auch das Neue Testament lesen. Und darum werden die wissen, so, jetzt müssen wir fliehen, aus dem Land hinaus. Und dann werden Sie natürlich auch verstehen, in Jesaja 16 steht ja wohin, die Flucht wird geschehen nach Moab. Und Moab, das ist ein alter, antiker Name für das Gebiet in Jordanien, jenseits des Toten Meeres. Die werden da in die Wüste von Jordanien fliehen und dort werden sie überleben. Und nun, in Daniel 11, Vers 40 bis 45 steht Folgendes. Und ich muss erklären, gerade in den Versen davor, 36 bis 39, wird der Antichrist beschrieben. Er wird einfach genannt der König, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Eben, er wird sich ja selber vergöttern. Und von diesem Antichristen geht die Prophetie dann weiter, Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, das ist der Antichrist aus den Versen vorher, zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Jetzt muss ich natürlich erklären, was bedeutet der König des Südens, was bedeutet der König des Nordens? Das ist ganz einfach zu beantworten, meine Damen und Herren. Wirklich kinderleicht. Es ist so, Sie müssen einfach wissen, Daniel 11, in diesem Kapitel stehen wir, Verse 1 bis 35, das ist alles erfüllte Prophetie. Und zwar wird dort die ganze Zeit beschrieben vom Perserreich über Alexander dem Großen und dann die ganze weitere Geschichte bis in die Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus. Ich habe das mal ausgezählt. Da finden Sie tatsächlich über 150 konkrete Prophezeiungen. Und zwar, schön, Generation für Generation, in der Reihenfolge, richtig, ja? Über 150 Prophezeiungen hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Und da geht es die ganze Zeit in diesen Versen um den König des Südens und den König des Nordens, die miteinander streiten und Israel dazwischen wird als Spielball hin und her geworfen. Und in der erfüllten Prophetie war der König des Südens immer Ägypten. Ich war im Süden von Israel. Und der König des Nordens war immer Großsyrien. Dieses großsyrische Splitterreich von dem Reich von Alexander dem Großen. Also wir können jetzt in den weiteren Versen immer einsetzen, König des Südens, Ägypten. König des Nordens, Großsyrien. Hier eine historische Karte. Sie sehen Ägypten, den König des Südens. Und Sie sehen hier gelb, der König des Nordens. Ich habe ja gesagt, Großsyrien. Nicht dieses kleine Syrien. Und darum, schon vor Jahren, nicht erst jetzt, als diese Ereignisse gekommen sind durch die Golfkriege der Amerikaner und diese ganze Neukonstellation des Nahen Ostens, schon lange vorher wussten wir aus der Bibel, Syrien wird eine ganz entscheidende Rolle spielen als Todfeind Israels in der Zukunft. Aber man sagt, ja, aber Syrien, so stark sind die Syrer jetzt auch wieder nicht. Aber wir wussten, ja, aber das wird sich ganz dramatisch ändern. Und Sie sehen, also Großsyrien, das ist das Gebiet von Syrien, Libanon, Irak, Nordirak, dann rüber bis nach Pakistan und bis nach man kann sagen, über Gebiete von Libanon, Syrien, Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan und weiter Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Pakistan, Irak, das habe ich schon genannt, Iran. Das ist unglaublich, das ist alles islamisch heute. Das ist aber eine Überraschung, ja? Heute ist es islamisch. Also, hier habe ich das noch zusammengestellt. Der König des Nordens in der größten Ausdehnung in der Geschichte war das ganze Gebiet. Aber das Kerngebiet war eben, wie ich das hier angezeigt habe, das Gebiet von Syrien, Nordirak. Und was ist das Gebiet der IS heute? Gegründet in Irak und dann die großen Teile von Syrien dazu. Aber niemand muss meinen, die seien damit zufrieden. Die haben sehr große Pläne, wie ich das auch auf dem Titelbild schon am Anfang angedeutet habe. Aber ich komme darauf zurück. Also halten wir jetzt fest. Im Buch Daniel ist der Todfeind Nummer 1 Israels der König des Nordens, Großsyrien. In den Propheten Jesaja und Micha wird dieser selbe Feind auch beschrieben, aber mit dem Namen Assyrien. Das Kerngebiet war Nordirak, Syrien. Und im Buch Joel wird diese riesige Armee, die beschrieben wird als so groß wie noch nie eine Armee früher gegen Israel gekommen ist, beschrieben als der von Norden kommende. Nun, hier eine antike Karte von Assyrien. Sie sehen, das Kerngebiet Assyrien, das ist das hier. Das Gebiet der Sunniten heute im Nordirak. Ja? Also, da, wo die IS gegründet wurde. Und dann, sehr früh in der Geschichte, hat sich das ausgeweitet hier auf große Teile von Syrien. So, ist also Assyrien, Assyriens Kerngebiet Nordirak, Syrien, aber die haben dann noch mehr gefressen und immer noch größer. Jetzt hier sehen Sie die heutige Ausdehnung der IS im Irak und hier in Syrien. Das ist der Islamische Staat heute. Also rot, was sie schon erobert haben, stammt November 2014. Hellrot, das ist das nächste Ziel. Sie sehen, sie bedrohen also immer mehr in den Südirak. Aber über Twitter haben sie das verbreitet, die Leute aus dem IS, das sind ihre weiteren Ziele. Also, Sie sehen, wirklich, was der König des Nordens einmal war, ja? Bis nach Pakistan und auch hinauf, eben all die islamischen Staaten, frühere Sowjetrepubliken, das wollen sie alles haben, mitsamt von Türkei, Aserbaidschan und so weiter. Aber natürlich auch in Europa die Gebiete, die früher mal islamisch waren, eine gewisse Zeit. Und Sie sehen, das geht also ziemlich da mit Österreich an die Pforte der Schweiz und nach Singen. Und natürlich Spanien war auch lange islamisch. Und Nordafrika ist sowieso islamisch und sie wollen eben auch die Hälfte von dem ganzen afrikanischen Kontinent wollen sie auch. Das sind ihre Ambitionen. Nun, wir gehen nach Daniel 11, 40, schön der Reihe nach. Und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, in der Zeit, wenn die Juden heimkehren ins Land der Vorfahren, wird der König des Südens mit ihm, das heißt dem Antichristen, zusammenstoßen. Sie sehen, wir können bereits den Schlachtplan einzeichnen. Es kommt also hier zu einer Konfrontation zwischen Ägypten und Israel. Und das ist gefährlich. Das wird die israelische Armee unter dem Antichristen ablenken im Süden. Und das wird die Gelegenheit sein für den katastrophalen Angriff aus dem Norden. Und Sie sehen, ich habe den Schlachtplan schon gezeichnet. Auf dem Landweg und auf dem Seeweg, auf dem Mittelmeer. Nun habe ich hier eine ganze Serie von Bibelstellen aufgeführt, die eben über diesen Todfeind aus dem Norden sprechen. König des Nordens, in Daniel habe ich alle die Stellen zusammengestellt, dann in Joel 1 und 2, Joel 4, 9 bis 17 und Sie sehen ganz viele Stellen in Jesaja, Jesaja 10, 14, 28, 29, 30, 33, die von dem Assyrer handeln. Aber Sie finden ihn auch in Micha 4, 14, 5, 4 bis 5, Zacharja 12 bis 14, das alles spricht über diesen Angriff. Nun, ich lese weiter. Also nach dieser Ablenkung im Süden heißt es, und der König des Nordens wird gegen ihn, das ist der Antichrist in Israel, anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Da sehen Sie, warum ich eben den Seeweg auch eingezeichnet habe. Mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen. Und wird sie überschwemmen und überfluten. Die Länder, ganz allgemein. Und dann wird sehr speziell gesagt, Vers 41, und er wird in das Land der Zierde eindringen. Nun, es gibt Leute, die finden die Schweiz besonders schön, und andere finden andere Länder besonders schön, aber in der Bibel wird Israel wirklich genannt, das Land der Zierde. Also, er wird Israel angreifen und in das Land der Zierde eindringen. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Also, das wird ein gleichzeitiger Angriff sein. An ganz vielen Fronten. Das Eindringen nach Israel ist nur eines. Aber, wie Sie ja wissen, sind die Pläne da, sehr viele andere Länder auch unter den Einfluss der IS zu bringen. Und so sagt der Bibeltext hier, viele Länder werden zu Fall kommen. Das ist übrigens eine sehr typische Art des Angriffs von Al-Qaida, aus der ja die IS herausgekommen ist. Diese Neugründung des IS 2006 war eine Gründung aus Al-Qaida heraus. Und Al-Qaida hat immer als Markenzeichen gehabt, gleichzeitig an verschiedenen Orten angreifen. Nicht einfach ein Ort, sondern der Schock soll sein, gleichzeitig. Es ist viel verwirrender. Genau diese Taktik werden sie haben. Wir werden in Länder eindringen, in das Land der Zierde eindringen, viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Nun, ich muss Ihnen einfach diese Namen übersetzen. Das ist eben antike Geografie. Edom, das ist die Bezeichnung für das Gebiet südlich des Toten Meeres auf jordanischer Seite. Moab, habe ich schon erklärt, ist das Gebiet auf der anderen Seite des Toten Meeres im heutigen Jordanien. Ammon ist das jordanische Gebiet nördlich vom See, vom Toten Meer. Ja? Der Städtename Amman kommt von Ammon. Und Sie sehen also, Nordjordanien wird also zum Teil eingenommen werden. Die vornehmsten der Kinder Ammon, die werden entrinnen. Aber der Norden wird eingenommen werden, aber prinzipiell Edom und Moab, die werden entgehen. Und jetzt verstehen Sie auch, warum in Jesaja 16 steht, dass der Überrest fliehen wird nach Moab. Denn an diesem Ort werden sie sicher sein. Und dann geht die Eroberung weiter. Das Land, ganze Land Israel wird überrannt werden. Also ganz in der ähnlichen Art, wie der IS jetzt so in den vergangenen Monaten gearbeitet hat. Plötzlich und ganz schnell werden große Gebiete einfach überrannt. Und mit Brutalität eben überwunden. Und jetzt geht es dann weiter von Israel weiter nach Ägypten. Denn das gehört ja zum Plan. Ägypten muss auch zum IS gehören. Aber die wollen das nicht. Heute will ja die ägyptische Regierung und das Militär, die wollen nicht Al-Qaida. Ja? Aber dann wird es so sein, der König des Nordens wird Ägypten angreifen. Vers 42. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Sudaneser werden in seinem Gefolge sein. Ah, die haben Verbündete. Libyen wird zusammen sein mit dem König des Nordens. Und die ganze Destabilisierung von Libyen durch die vergangenen Ereignisse, wo man gemeint hat, man könne Libyen irgendwie helfen mit gewissen militärischen Schlägen, das hat auch wieder den ganz schlimmen Leuten. Gaddafi war ein schrecklicher Mann, aber es gibt noch schrecklichere als ganz schreckliche. Und so sehen wir, Libyen wird also auch mit dabei sein von der Partie und die Sudaneser auch. Nun, der Sudan, Nordsudan, ist ganz klar islamisch. Und da kommt natürlich Ägypten in die Klammer von allen Seiten. Also, das ist ja das Großziel, was wir hier sehen auf der Karte. Und nun gibt es in Ägypten eine Überraschung, aber an dieser Stelle machen wir jetzt Pause. Wir sind stehen geblieben bei dem Angriff und der Eroberung des Königs des Nordens in Ägypten. Nun geht der Bibeltext schön weiter, Daniel 11, 44, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimme, um viele zu vernichten und zu vertilgen. In Ägypten wird die Armee bedrängt durch gefährliche Gerüchte aus dem Norden und aus dem Osten. Nun, aus dem Norden, das ist das Gebiet des wiedervereinigten Europas. Und weil Europa unter dem kommenden Diktator mit Israel für 7 Jahre verbündet sein wird, muss Europa militärische Hilfe gegen den Feind von Norden, von Israel aus gesehen, von Norden leisten. Nun, das führt uns zu dem Thema Europa und Harmagedon. In Offenbarung 16, Vers 16 geht es im Zusammenhang ganz eindeutig um, dass die Armee des wiedererstandenen Römischen Reiches, des Vereinigten Europas, und da steht in Offenbarung 16, Vers 16, und er, Gott, der als Souverän über der ganzen Weltgeschichte steht, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Wo liegt Harmagedon? Das ist eine riesige Ebene in Nordisrael, im Hinterland von Haifa. Hier ein Blick auf Harmagedon vom Berg Tabor runter. Harmagedon umfasst 740 Quadratkilometer. Als Vergleich, als Größenvergleich, das Bundesland Bremen umfasst 404 Quadratkilometer. Das ist also noch kleiner als die Ebene Harmagedon. Und für Schweizer, der Kanton Solothurn hat eine Fläche von 791 Quadratkilometern. Also ein bisschen größer als Harmagedon. Harmagedon, diese Ebene, ist weitgehend unverbaut, weil es die Kornkammer Israels ist. Darum heißt in der Bibel diese Ebene auch Jezreel. Zum Beispiel in Hosea 1. Jezreel heißt Gott sät. Das ist der Name für diese fruchtbare Ebene. Aber die Bibel macht deutlich, in der großen Drangsalszeit und auch schon in den 3,5 Jahren davor, wird es in Israel eine ernste Zeit geben mit fehlendem Regen. Also mit Landwirtschaft ist sowieso ein großes Problem und so eignet sich diese Ebene für einen militärischen Aufmarsch. Ich war damals vor Jahren, 1990, in der Zeit der Golfkrise, hat man so eine Generalprobe vor Ort, so wurde das auch schon mal genannt damals, erlebt, als Armeen aus aller Welt sich da, damals in Saudi-Arabien, aufgestellt haben. Schließlich 1 Million Soldaten. Fast 1 Million Soldaten. Also, hier werden die sich versammeln. Und interessant ist ja Folgendes: Harmagedon heißt Berg der Versammlungsstätte. Nicht wahr? Har, aus dem Grund, der berühmteste Berg in der Ebene drin ist der Hügel der alten Stadt Megiddo. Und darum Harmagedon, das ist eben der Berg von Megiddo oder der Berg der Versammlungsstätte. Da werden sie sich versammeln. Und das Interessante ist Folgendes: Wie gesagt, es liegt im Hinterland von Haifa. Hier sehen Sie den Hafen von Haifa. Das ist heute der größte Schiffshafen von Israel am Mittelmeer. In biblischen Zeiten war der ganz im Süden, in Joppe, Jaffa, südlich von Tel Aviv. Ich war, für die, die Geschichte kennen, von Jona, dem Propheten, der nach Spanien fliehen wollte und nicht predigen wollte im Nordirak, in Assyrien. Der nahm ein Schiff in Joppe von den Phöniziern, um nach Spanien, nach Tarsus zu reisen. Aber in der modernen Zeit ist der große Hafen in Haifa. Also ideal, um dann mit den Schiffen zu kommen, um im Hinterland aufzumarschieren. Und noch etwas. Dieses Bild hier ist ziemlich brisant. Ich habe das vom Berg Karmel runter fotografiert. Und was sehen Sie da? Einen der größten Militärflughafen von Israel. Also auch für die Luftwaffe ideal, Harmagedon, um hier aufzumarschieren. Aber wir haben in Daniel 11 gelesen, nicht nur Gerüchte erschrecken ihn von Norden, sondern von Osten. Und tatsächlich, genau im Zusammenhang mit Harmagedon, im gleichen Kapitel nämlich, Offenbarung 16, Vers 12, heißt es, Und der sechste, gemeint ist Engel, goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, auf dass der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Sie werden nicht näher spezifiziert. Aber das sind Mächtige, die kommen vom Osten, aber von jenseits des Mittleren Ostens, von jenseits des Euphrats. Und da sehen wir, heute haben wir mächtige Nationen ganz im fernen Asien. Die werden auch eine Rolle spielen. Die Könige von Osten. Und so sehen Sie, es gibt manchmal Leute, die sprechen von einer kommenden Welteinheit oder von einer kommenden Welteinheitsreligion. Das stimmt nicht. Das sagt die Bibel gar nirgends. Sonst würde es ja gar keinen Konflikt geben, sonst gäbe es gar keine große Drangsal. Es wird nie eine wirkliche Einheit, die Menschen streben das an, aber es wird keine Einheit geben, sondern die Blöcke werden aufeinander prallen. Und zwar so, dass der Herr Jesus sagt, wie schon erwähnt in Matthäus 24, wenn diese Zeit der großen Drangsal von 3,5 Jahren nicht von Gott auf diese Zeit begrenzt wäre, verkürzt wäre, dann würde kein Mensch überleben. Nun, was tut der König des Nordens? Daniel 11,44. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Der König des Nordens wird beim ersten Angriff von Norden her das ganze Land überrennen und Jerusalem erobern mit dem Tempelberg. Das ist das Hauptziel. Nach Psalm 83, lasst uns die Wohnungen Gottes erobern. Das sagen dort die Feinde Israels. Und dann wird eben weitergehen, auch Ägypten erobern, um die weiteren Expansionspläne zu verwirklichen. Aber jetzt kehrt er zurück und will natürlich seine Position in Jerusalem festigen. Und so kommt es zu einer zweiten Belagerung Jerusalems. Und die wird an vielen Bibelstellen behandelt, diese zwei Belagerungen Jerusalems. Daniel 11,45. Und er wird sein Palastzelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Nun, der Berg der heiligen Zierde, das ist der Tempelberg in Jerusalem. Und das Meer ist hier gemeint, das Mittelmeer. Also in diesem Bereich zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer, da wird die Armee des Königs des Nordens sich stationieren, um die Position Jerusalem zu festigen gegenüber allen weiteren Bedrohungen. Also, hier in diesem Bereich. Also, wenn Sie mal eine Israelreise machen sollten, dann fahren Sie vielleicht mit dem Bus vom Flughafen Ben Gurion von Tel Aviv, eigentlich ist es Lod, von Lod rauf, die Autobahn oder die große Straße, hinauf nach Jerusalem, dann sind Sie genau in diesem Zwischenbereich. Also da können Sie aus dem Fenster schauen und sich sagen, so, jetzt sind wir genau in dem Bereich, wo der König des Nordens die ganze Armee aufstellen wird. Und Sie sehen, die andere Front wird aufgebaut da oben, im Hinterland von Haifa. Sie sehen da, wo das Festland so markant ins Mittelmeer hinausgeht, diese Ecke. Da erkennen Sie sofort, das ist Haifa. Ja, und im Hinterland die Ebene Harmagedon. So haben wir dann diese zwei Fronten ganz klar geografisch geschieden. Nun, wie gesagt, diese 3,5 Jahre, oder ganz genau gesagt, sagt die Offenbarung, 1260 Tage. Wird so schrecklich sein, dass der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 22 sagt, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch überleben. Und wie werden sie begrenzt werden? Nun, wir haben gerade gelesen, der König des Nordens wird sich da festigen und dann wird er zu seinem Ende kommen. Warum? Und niemand wird ihm helfen. Jesus Christus wird wiederkommen und dann in die Katastrophe eingreifen. In Sacharja 12, Vers 2 Wie gesagt, Zacharja 12 bis 14 beschreibt ja auch diesen Krieg des Königs des Nordens mit allen seinen Verbündeten. Zacharja 12, Vers 2, Gott sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Was ist gemeint mit einer Taumelschale? Es ist eine Schale mit Alkohol. Und bei Alkohol muss man aufpassen. Man muss ganz genau wissen, wo die Grenze ist. Und sonst verliert man das objektive Denken. Und hier sagt Gott, dass er Jerusalem zu einer Taumelschale werden lässt für alle Völker ringsum. Die können nur noch denken, wir müssen Jerusalem haben, Jerusalem, Jerusalem. Und diese Verrücktheit nach Jerusalem, die erleben wir heute in der ganzen Politik rund um den Nahen Osten. Eine Taumelschale. Und im gleichen Text können Sie in Ihrer Bibel weiter nachlesen. Gott sagt weiter, ich mache Jerusalem zu einem Laststein. Und jeder, der ihn aufhebt, wird sich gewisslich daran verwunden. Ein Laststein, das war früher ein schwerer Stein, den junge Leute benutzten, um ihre Kräfte untereinander zu messen. Der eine hob ihn bis auf Hüfthöhe, der andere bis auf Brusthöhe und der andere über den Kopf, aber dann aufgepasst, dass man nicht losließ. Und so sagt Gott, Jerusalem wird zu einem militärischen Kräftetest werden für die Völker ringsum. Aber sie werden sich ganz gewiss an Jerusalem verwunden. Jerusalem ist eine ganz gefährliche Stadt. Also wenn man eine Rede halten könnte vor der UNO, müsste man sagen, lass die Finger von Jerusalem. Das ist ganz gefährliche Sache. Also Jerusalem im Zentrum der Katastrophe. Und wenn man denkt, Jerusalem, Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Die Stadt des Friedens wird im Zentrum des Konflikts stehen. Und im Zusammenhang mit dieser Katastrophe, dass der König des Nordens Israel so zweimal überrennt, lesen wir in Zacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Land. Gemeint ist das Land Israel, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Es ist ganz schrecklich, das zu sagen. Aber die Bibel macht das klar. Zwei Drittel der Bevölkerung Israels wird ums Leben kommen. Und ein Drittel nur wird überleben. Aber dieser Drittel wird in dieser schrecklichen Not zur Umkehr kommen und wird Gott anrufen. Es wird also eben wie Silber, wie Gold im Ofen auf Echtheit geprüft wird, so werden diese Menschen geprüft und sie kommen zu einem echten Glauben, der wertvoll ist wie Gold und Silber. Ja, mehr. Und sie bekennen sich zu Gott, der Herr ist mein Gott, und Gott bekennt sich zu Israel, zu diesem Drittel. Es ist mein Volk. Und in der größten Not, in der völligen Aussichtslosigkeit, wird sich dann Zacharja 14, Vers 3 erfüllen. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. In diesem Bild stehen wir gerade auf dem Tempelplatz. Und zwar ein paar Meter entfernt von dem Ort, wo der Brandopferaltar des Tempels stehen muss. Jetzt schauen wir hier rüber zum höchsten Punkt des Ölberges, der so markiert ist durch die russische Auffahrtskirche. Auf diesem Berg, auf dem Ölberg, wird Jesus Christus wiederkommen. Und wie wird dann dieser Überrest reagieren auf Jesus Christus? Zacharja 12, Vers 10. Gott spricht. Das wird in Vers 1 klar gemacht. Ausspruch des Herrn. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Sie werden auf Jesus Christus schauen, der damals vor 2000 Jahren durchbohrt worden ist, vor den Toren Jerusalems, gekreuzigt und von einem Soldat mit dem Speer in der Seite durchbohrt. Und beachten Sie, diese Stelle steht im jüdischen Alten Testament. Das ist das gleiche Alte Testament wie das christliche Alte Testament. Aber das muss man sich im Klaren sein, das steht dort. Und man muss auch wissen, dass die alten Rabbiner, talmudische Rabbiner, haben erklärt, dieser Vers spricht vom Messias. Also man versteht, nicht wahr? Einmal hat mich ein Taxichauffeur in Jerusalem gefragt, ob ich glaube, dass der Messias kommt. Und das war gerade angesichts des Ölberges. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass der Messias kommt. Da auf dem Ölberg, nach Sacharja 14. Aber, habe ich gesagt, ich glaube auch, dass er schon gekommen ist. Und wenn er dann kommt, dann wird sich das eben hier erfüllen. Vehibitu elai et asher dakal. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Ein kluger Rabbi aus Australien hat einmal gesagt, wenn der Messias kommt, werde ich ihn fragen, Herr Messias, waren Sie schon einmal da? Man muss nicht so lange warten. Wir können das schon jetzt beantworten. Natürlich war er schon mal da. Er hat über 300 Prophezeiungen erfüllt. Sogar in Daniel die Prophezeiung über den genauen Zeitpunkt, wann er kommen sollte als Fürst. Hat sich erfüllt im Jahr 32 am Palmsonntag. Auf den Tag genau. Nun, die werden auf ihn schauen. Und was machen sie? Sie werden wehklagen. Bitterlich wehklagen. Es wird zu einer offiziellen Bußversammlung im ganzen Land Israel kommen. Und ganz speziell in Jerusalem. Und Männer und Frauen, sagt Sacharja 12, werden getrennt heulen und weinen. Warum? Das ist ganz wichtig. Wenn man verheiratet ist, hat man eine ganz, ganz enge Beziehung untereinander. Ja, in einer normalen Ehe meine ich. Eine ganz enge Beziehung. Und das kann manchmal eine Gefahr sein, dass man irgendwie fast seine persönliche Verantwortung vor Gott vergisst. Ja, dass ein Mann denkt, ja, meine Frau, die ist so eine tiefgläubige Frau, bei mir ist es gar nicht so nötig, diese persönliche Beziehung. Ach was, jeder steht ganz persönlich vor Gott, auch wenn man verheiratet ist. Und jeder muss sein Leben mit Gott selber persönlich in Ordnung bringen. Das kann nicht die Frau tun, das kann nicht der Mann tun. Und darum werden die getrennt wehklagen. Und das wird so bitter sein. Hier steht, wehklagen gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Also der Schmerz, den sie empfinden, wird verglichen mit dem Schmerz, wenn man ein Kind verliert. Es ist grauenhaft, dieses Gefühl. Ich möchte das nie mehr erleben, wie damals 2009, als ich aus der Wildnis von Kanada nach Hause telefoniert habe und dann die Meldung bekommen habe, dein Erstgeborener ist tot. Das war wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Und dieser Schmerz wird hier verglichen. So werden sie wehklagen. Damals ist er gekommen und wir haben ihn so abgelehnt. Wir haben so schlecht geredet. Wir sind so an ihm vorbeigegangen. Aber jeder wird das ganz persönlich tun und werden ihre persönliche Schuld vor Gott bekennen. Und so bekommen sie Vergebung. Das ist der normale Weg durch die ganze Bibel hindurch, wird das uns gezeigt. Von Anfang an bis zum Schluss. Wir Menschen können mit Gott in Ordnung kommen, aber wir müssen unsere persönliche Schuld Gott bekennen im Gebet und bereuen. Und danken, dass Jesus Christus eben dafür gestorben ist, dass er die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient hätten, dass er sie damals in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz auf sich genommen hatte, vor den Toren Jerusalems. Und da hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn das, sich das bewusst wird, was er dort erduldet hat. Und wenn man das ganz für sich in Anspruch nimmt, dann vergibt Gott vollständig. Diese Woche gehe ich nach Jerusalem und ich sollte eine Gruppe Leute durch Jerusalem führen. Und das sind eine ganze Reihe von Leuten, die haben keine persönliche Beziehung zu Gott. Und ich freue mich schon, so das zu machen. Ich habe mir schon vorgenommen, wo ich überall durchgehe, habe mir gesagt, ich gehe mit denen zum Gennat-Tor. Im jüdischen Quartier, muss man aber einige Meter runter, weil das alte Jerusalem, das ist ja durch das Ansammeln des Schuttes von 2000 Jahren viel, viel weiter unten. Und dann zeige ich ihm das Tor, das direkte Tor nach Golgatha hinaus. Sieht man dort, haben wir in den vergangenen Jahren ausgegraben. Und dann erkläre ich, so mit dem Lied von Margrit Birkenfeld, für mich gingst du nach Golgatha. Kann ich erklären? Da denkt, wenn ich davor stehe vor diesem Tor, und da denke ich daran, dass Jesus Christus an mich persönlich gedacht hat und er ist nach Golgatha gegangen, um die Schuld meines Lebens zu ordnen. In der Hoffnung, dass Menschen das realisieren, das ist genau das, was ich auch brauche. Diese Vergebung. Und dann werden diese Juden, dieser Überrest von Israel, dieser Drittel, es ist erschrecklich zu denken, ein Drittel nur überlebt. Aber ein Drittel kommt zum Glauben. Ich habe keine Verheißung in der Bibel gefunden, dass ein Drittel von Deutschland umkehren wird. Auch nicht von der Schweiz, steht auch nirgends. Aber von Israel steht das. Wenn ich manchmal so die Massen anschaue in Israel, dann denke ich, wer gehört vielleicht zu den zwei Dritteln, wer zu dem einen Drittel. Aber dieser Drittel, der in der Not zum Glauben kommt, ist auch wieder typisch. Wenn man die Leute so fragt, wie sind sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Wie haben sie diese persönliche Beziehung zu Gott bekommen? Viele sagen, ich war in einer ganz schweren Lebenskrise. Und dann habe ich begonnen, über Gott nachzudenken. Aber das müsste ja gar nicht sein. Wieso sollen wir erst nach Gott fragen, wenn wir eine Lebenskrise haben? Wir können doch auch zu Gott kommen, weil wir denken, es geht uns so unverdient gut. Und sich mal richtig aufzählt nach Psalm 104, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, aber leider ist es oft so, dass wir dann einfach oberflächlich weiterleben. Und die werden in der größten Not zum Glauben kommen. Und dann werden sie das Kapitel Jesaja 53 lesen und beten. Das steht in jeder Bibel, Jesaja 53, da wird der verworfene Messias 700 Jahre vor der Erfüllung beschrieben, wie wenn es schon geschehen wäre. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher, wie Schafe. Wir wandten uns an jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Es lohnt sich mal, zu Hause dieses Kapitel zu lesen und anstatt wir den eigenen Namen einzusetzen. Dann bekommt dieses Kapitel eine dermaßen gewaltige Dimension. Übrigens, unter diesen 500.000 Juden, die heute schon an Jesus Christus glauben, wenn sie da herumfragen, werden sie sehen, für die meisten spielte dieses Kapitel Jesaja 53 eine Schlüsselrolle, in dem wir sie Jesus Christus als Retter erkannten. Und das ist das Kapitel, das nie in der Synagoge gelesen wird. Sie können jeden Schabbat weltweit in eine Synagoge gehen, Sie werden nie Jeschajahu, Chamishim Veshalosh, Jesaja 53 hören. Nie. Da kommt ein Jude nur dazu durch persönliche Bibelstudium. Aber das ist natürlich im Judentum genauso ein Problem wie in den Kirchen Deutschlands. Gehen viele Leute in die Kirche, aber zu Hause lesen sie nie die Bibel. Und dann geht man in die Synagoge, aber zu Hause liest man nicht die Bibel, dann wird man nie auf Jesaja 53 kommen. Ja, und dann wird Jesus Christus eben Ordnung machen. Sacharja 14, Vers 9 sagt, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Er wird das letzte Wort sprechen. Nicht der IS, nicht Europa, auch nicht Russland. Ich habe Russland jetzt außen vor gelassen, das wäre ja auch ein interessantes Thema einmal. In Hesekiel 38, 39 wird nämlich gesprochen von einem Angriff von Rosh, Mesech und Tubal aus dem äußersten Norden. Das dürfen Sie ja nicht verwechseln mit dem, was ich jetzt heute präsentiert habe mit dem König des Nordens. Der König des Nordens ist nur der König des Nordens. Aber, Hesekiel 38, das ist der Feind aus dem äußersten Norden. Wenn Sie von Israel mit dem Finger auf der Landkarte in den Norden hinaufgehen, bis nicht mehr geht, dann sind Sie schon am Nordpol, aber dort wohnt niemand. Und wenn man beim letzten Land hält, dann ist es Russland. Und dieser Angriff wird der allerletzte sein. Der wird dann erst kommen, wenn Jesus Christus schon hier auf Erden ist. Das wird der allerletzte sein, sagt Hesekiel 39, aber davon habe ich jetzt nicht groß sprechen wollen, sondern es geht speziell um diesen Todfeind der kommenden Drangsal, der Assyrer, Assyrien, der König des Nordens, der von Norden kommende. Jetzt könnte man noch weitergehen und ein Geständnis lesen aus dem Buch Jesaja, einfach so, ohne viel Kommentar über den Assyrer. Dann sehen Sie, was wir jetzt so in der Übersicht gesehen haben, das finden Sie dann in der Bibel ständig. Jesaja 10, Vers 20, und jetzt verstehen Sie es auch viel besser. Auf Anhieb würde ich sagen. Und es wird geschehen an jenem Tag oder zu jener Epoche. Da wird der Überrest Israels und das Entronnen des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels in Wahrheit. Also dieser Überrest wird sich nicht mehr auf Nationen verlassen, dass die vielleicht helfen, aber in Wirklichkeit schlagen die Israel. Ja, wie viele scheinbare Israel-Freunde in dieser Welt, und dann, wenn es darauf ankommt, kriegen sie Schläge. Nein, die werden sich dann stützen nur noch auf Gott. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und jetzt spricht Gott zu diesem Überrest, denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen. Sie bringt ein Heer flutend Gerechtigkeit. Ich glaube, der König des Nordens ein Heer flutet, alles überschwemmt. Denn der Herr der Heerscharen vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Nur ein Drittel wird gerettet werden. Jetzt gleich der nächste Vers. Darum spricht der Herr der Heerscharen also, fürchte dich nicht, mein Volk, das in Zion wohnt, vor Assyrien, wenn es dich mit dem Stock schlagen und ein Stab wieder dich erheben wird nach der Weise Ägyptens. So wie die Ägypter früher die Israeliten in Ägypten geschlagen haben, als sie Sklaven waren. Denn noch um ein gar kleines, nicht 3,5 Jahre, so wird der Grimm zu Ende sein und mein Zorn sich wenden zu ihrer Vernichtung. Und der Herr der Heerscharen wird über ihn die Geißel schwingen, wie in der Niederlage Midians am Felsen Oreb. Es werden hier Vergleiche gemacht mit alttestamentlichen Geschichten, wo Gott schon früher Israel geholfen hat. Dann noch Jesaja 10, Vers 28, da wird genau beschrieben, wo der König des Nordens Jerusalem genau auf welcher Route angreifen wird. Also da könnte man den Schlachtplan, den ich vorhin so grob gezeichnet habe, noch in eine Feindzeichnung machen. Und zwar durch das Gebiet des heutigen Westjordanlandes. Er kommt, der König des Nordens, Assyrien, gegen Ayat, das ist Ai, Nähe von Bethel, zieht durch Migron, in Michmas legt er sein Gepäck ab, sie ziehen über den Pass zu Geba, schlagen sie ihr Nachtlager auf. Rama bebt, Gibea Sauls flieht, schreie laut, Tochter Galims, horche auf Laish, armes Anatot. Madmena eilt davon, die Bewohner von Gebim flüchten. Wenn Sie das auf der Karte anschauen, man kommt immer näher mit dieser Route an Jerusalem heran. Und der Feind verbreitet Schrecken und Angst. Noch heute macht ihr Halt in Nob. Er schwingt seine Hand gegen den Berg der Tochter Zion, den Hügel Jerusalems. Das ist das Ziel, der Tempelberg soll zurückerobert werden. Dann Jesaja 14, 24, wieder ein neuer Abschnitt. Der Herr der Heerscharen hat geschworen und gesprochen, wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. und wie ich es beschlossen habe, also wird es zustande kommen, dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten werde. Und so wird sein Joch von ihnen weichen und seine Last wird weichen von ihrer Schulter. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und das ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Nationen. Denn der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Und wer wird es vereiteln? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Das ist so ein Text, der so richtig ruhig macht, weil es deutlich macht, Gott ist souverän. Er hat die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. Es wird nichts geschehen, was er nicht zulassen will. Und das Endziel ist klar. Die Ordnung und die Ruhe und der Frieden wird am Ende kommen. Und ich möchte noch einige Texte überspringen. Und noch kurz lesen aus dem Buch Joel, wo Assyrien der von Norden kommende ist. Und da steht in Joel 2, Vers 1, stoßt in Schofarhorn auf Zion, das ist das Tempelhorn, ja, auf dem Berg Zion, und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Das ist diese große Drangsal. Denn er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Und jetzt kommt die Beschreibung des Feindes von Norden. Denn wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, dergleichen von Ewigkeit her nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird, bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter. Also eine Armee, die an Größe alles übersteigt, was je gegen Israel gekommen ist. Und dann wird dieser erste Angriff von Norden beschrieben. Vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch keine Entronnenen lässt es übrig. Man hat 240 Millionen Bäume angepflanzt im Land Israel, hat die Wüste zu einem Garten umgewandelt. Und jetzt kommen die dann von Norden und alles wird verbrannt in diesem Ausmaß. Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Rossen und wie Reitpferde. Also rennen sie. Er beschreibt die moderne Armee, ja? Aber sagt, dass sie nicht Reitpferde, sondern wie Reitpferde. Also rennen sie. Gleich Wagengerassel hüpfen sie auf den Gipfeln der Berge. Gleich dem Prasseln der Feuerflamme, welche Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, alle Angesichter erblassen. Also diese Armee verbreitet in der ganzen Welt Schrecken. Sie rennen wie Helden, wie Kriegsleute, ersteigen sie die Mauer und sie ziehen ein jeder auf seinem Weg. Und ihre Pfade wechseln sie nicht. Und keiner drängt den anderen. Sie ziehen jeder einzeln auf seine Bahn und sie stürzen zwischen den Waffen hindurch und verwunden sich nicht. Also ganz schnelle Eroberung. Weiter, sie laufen in der Stadt umher, rennen auf die Mauer, steigen in die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr lässt vor seinem Heer hier seine Stimme erschallen. Denn sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar, und wer kann ihn ertragen? Aber auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Wehklagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Also in dieser Not ruft Gott auf, Israel soll auf dem Tempelberg, in dem zweiten, dritten Tempel, eine Buß-Umkehrversammlung halten. Wer weiß, er möchte umkehren und es sich gereuen lassen, er möchte Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Dass also die Opfer dann wiederkommen. Stoßt in Schofarhorn auf Zion. heiligt ein Fasten, ruft eine Festversammlung aus, versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, versammelt die Kinder und die Säuglinge an den Brüsten. Der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Also alle sollen kommen, auch die kleinen Kinder, die gehören auch dazu, auch wenn sie Lärm machen. Die gehören dazu. Vers 17, die Priester, die Kohanim des dritten Tempels, die Priester, die Diener des Herrn, sollen weinen zwischen der Halle und dem Altar. Sie bringen keine Opfer. Der Tempel ist entweiht, aber beten können sie da. Und zwar wird hier erwähnt, die Halle des dritten Tempels und der Altar. Da, wo heute der Felsendom ist, da wird genau das Tempelhaus stehen. Und dieser Bereich zwischen Halle und Altar ist genau dieser Bereich da. Rund um den Kettendom hier. Ja? So kann man das genau lokalisieren. Da werden diese Priester stehen und sprechen: Schone Herr deines Volkes und gib nicht dein Erbteil der Schmähung hin, dass sie den Nationen zur Spottrede seien. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und jetzt kommt die göttliche Antwort. Dann eifert der Herr für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortet und spricht zu seinem Volk: Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet, und ich werde euch nicht mehr zum Hohn machen unter den Nationen. Ständig waren die Juden verhasst und verspottet und verlacht. Aber das wird sich ändern. Und jetzt kommt Vers 20. Gott sagt, der also direkt eingreifen wird: Jesus Christus kommt auf dem Ölberg zurück und ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben. Seinen Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Jetzt sehen wir, der Vortrab geht ins vordere Meer. Was ist das? Das ist das Tote Meer. Und das hintere Meer, das ist das Mittelmeer. Im alten Orient hat man sich am Orient orientiert. Ja? Vorne ist Osten und hinten ist Westen. Rechts ist Süden, links ist Norden. Das muss man wissen, damit man die Himmelsrichtung in der Bibel versteht. Also das vordere Meer, das ist das östliche Meer, das Tote Meer. Aber wir haben ja schon in Daniel gesehen, genau im Bereich zwischen Mittelmeer und Tempelberg, auf der Höhe des Toten Meeres hier, da wird ja der König des Nordens sein. Stimmt also genau mit den Angaben hier überein. Ich habe dieses Bild hier in der Wüste Judäa aufgenommen, und wenn Sie da gut da nach hinten schauen, da sieht man das Tote Meer da unten. Also ein Trab ins Tote Meer, die andere, der Nachtrab ins hintere Meer. Und so wird Gott sein Volk, diesen Drittel, retten. Und dann steht Joel 2, Vers 28, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Es gibt manche Leute, die sagen, das sei jetzt für heute. Und wenn Sie das jemals so hören, können Sie gerade sagen, das stimmt überhaupt nicht. Denn was da in Joel 2 beschrieben wird, das ist noch zukünftig. Israel muss noch so überrannt werden. Und erst nachher, wenn Jesus Christus wieder kommt als König, dann wird diese Geistesausgießung dann stattfinden. Zum Schluss nochmals diese Übersicht. Jesus Christus ist gekommen. Das jüdische Volk wurde zerstreut. Aber dann wurde die frohe Botschaft von Jesus Christus weltweit verkündigt. Allen fünf Kontinenten bis nach Singen und darüber hinaus. Und wir leben heute in der Zeit, wo das jüdische Volk zurückkehrt, und darum wissen wir, Jesus Christus kommt bald, um Ordnung zu machen. Aber wir können nicht warten bis dann. Dann wird es zu spät sein. Wir müssen heute unser Leben mit Gott in Ordnung bringen und auf dieser Grundlage Frieden bekommen, wie wir es gesehen haben. Frieden aufgrund von dem Erlösungswerk des Herrn Jesus vor den Toren Jerusalems, damals vor fast 2000 Jahren. Vielen Dank fürs Kommen.
so laut es geht.
Es geht um Hesekiel 38, 9.
Jawohl, also nochmals, Hesekiel 38, 39, der Feind aus dem äußersten Norden, Russland, wird Israel angreifen, aber erst nach den 7 Jahren. Und halten Sie gut fest, Hesekiel 39, Vers 7 sagt ganz klar, dass wenn Gott diesen letzten Feind besiegen wird, dann wird er seinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Also ist es das allerletzte Ereignis dieser traurigen Ereignisse. Und das darf man ja nicht verwechseln mit den nächsten Ereignissen, die kommen werden. Weiter? Ja? Ja, der Iran gehört mit eben zu diesen feindlichen Nationen rund um Israel. Der Iran macht einfach besonders von sich zu reden im Zusammenhang mit dieser Atomwaffenentwicklung. Aber es ist so, dass der Iran behandelt wird in Jeremia 59. Kann man für sich lesen. Verse 34 bis 39. Dort wird der Iran Elam genannt. Elam ist ein alter Name für Persien, und dort wird gesagt, dass also noch eine schreckliche Verheerung über Elam kommt, und zwar von allen Himmelsrichtungen. So, dass es kein Land geben wird auf dieser Erde, wo keine Flüchtlinge von Elam hingelangen werden. Und das ist noch nicht erfüllt. Das ist noch zukünftig. Und weiter ist noch zu sagen, dass, wenn man ausgeht von dem größten Bereich, den der König des Nordens hatte, dann war der Iran auch Teil dieses Bereichs.
Ja.
Ja, ist schiitisch. Das ist ja ihr Ziel. Eben, ich habe ja die IS-Karte nach Twitter gezeigt. Die wollen auch den Iran, die wollen alles. Die ganze islamische Welt. Und das nächste Ziel ist dann die ganze Welt. Aber das wäre mal das vorläufige Ziel. Ob das jetzige Syrien mit Assad noch eine Rolle spielt? Ja, natürlich, in dem Sinn, dass eben das jetzt auch noch dient zur schnelleren weiteren Ausbreitung von IS. Wenn Assad und auch andere Gruppen nicht widerstehen würden, dann wäre die Macht von IS im Moment auch viel größer. Also spielt das schon eine Rolle, dass das eben im Moment noch ein bisschen zurückgehalten wird. Als Bremse, ja. Da hinten.
Was spielt der Amerikaner dafür eine Rolle in dem IS-Kampf?
Also es ist so, dass ich habe ja speziell von Europa gesprochen, nicht wahr? Und es ist so, nach der Prophetie wird Europa, wenn dieser Diktator kommt, die Führung übernehmen. Also die Welt, die stärkste Weltführung wird von Europa ausgehen. Das heißt also, dass Amerika, das ja heute in einem ständigen eigentlich Streit ist mit EU, wer hat eigentlich mehr zu sagen? Und die EU weiß im Moment, die haben schon noch mehr zu sagen, aber die haben so viel Schulden. Ja gut, wir auch, sagen die Leute. Aber die haben vielleicht noch mehr, ja? Es ist astronomisch. Es ist wie ein Ballon, es braucht nur eine Nadel und der Ballon platzt. Aber es kann auch sein, dass Amerika mit Europa verbunden ist. Denn Amerika ist ja nichts anderes als eine Expansion des einstigen Römischen Reiches. Ja, die Leute von hier sind darüber gegangen. Und darum ist auch die Kultur dieselbe Kultur. Aber eben, was man sagen kann vom prophetischen Wort ist, dass die Führung wird ausgehen von Europa. Wenn der Diktator kommt, aber vorher gibt es noch schwierige Dinge für, sehr schwierige Dinge für Europa. Gerade sicherheitspolitisch und wirtschaftlich nach Offenbarung 6. Weiter? Ja, da ganz da hinten. Ja, die Frage ist klar. Also, ich muss ja die Frage hier wiederholen, dass alle hören. Petrus sagt ja an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, dies ist es, und zitiert aus Joel über die Ausgießung des Geistes. Nicht wahr? Das ist Ihre Frage. Stimmt's? Also. Nun ist Folgendes, da könnte man fragen, ja, aber Petrus hat doch gemeint, Joel 3 habe sich an Pfingsten erfüllt. Aber es ist ganz wichtig im Wortlaut, die Leute sagen, was hat das zu bedeuten, dieses Pfingstereignis? Was ist das? Und dann sagt Petrus, dies ist, und zitiert Joel, die Geistesausgießung, Joel 3. Er sagt aber nicht, dies ist die Erfüllung der Worte von Joel. Sondern wenn Sie fragen, was ist das? Das ist eine Geistesausgießung und das kennt ihr ja aus eurer Bibel. Ihr müsst gar nicht so überrascht sein. Das ist ja bekannt, das Phänomen. Er sagt, dies ist das, was Joel schon gesagt hat, aber er sagte nicht, im Gegensatz zu anderen Stellen, auf das erfüllt würde, was von Joel geredet wurde. Also dieser Unterschied ist ganz, ganz entscheidend. Dies ist. Andere Frage? Ja? Also es ist so, wenn Sie jetzt die Anthroposophie erwähnen, die Anthroposophie lehrt wirklich einen ganz anderen Jesus. Und die Anthroposophie lehrt sogar, es gäbe zwei Jesus. Und der eine sei der Sonnengeist und hätte sich dann mit dem zweiten Jesus vereinigt. Und es ist schon so, dass der Jesus oder die Jesus, ja, in der Mehrzahl der Anthroposophie, das ist nicht kompatibel mit der Bibel. Es ist ein anderer Jesus. Und in 2. Korinther 11 wird in den ersten Versen ausdrücklich gewarnt, da werden die Christen von Korinth gewarnt, dass sie eben ganz fest aufpassen müssen, wenn einer kommt und einen anderen Jesus verkündigt. Und darum ist das natürlich ganz aktuell, gerade im Zusammenhang mit Anthroposophie.
Ja, nur weil ich da so viele Sachen gut finde, ne? Die Kindererziehung, die...
Ja, ja. Aber eben gerade was Kindererziehung anbetrifft, da haben wir von der Bibel her selber ja auch ganz wunderbare Anweisungen, was wir tun sollen. Und es kommt dazu, gerade was auch die Medikamente anbetrifft, da kommen eben ganz starke esoterische Elemente hinein und die Bibel warnt uns vor Esoterik. Und nicht umsonst werden die Produkte von der Anthroposophie werden genannt Veleda. Und Veleda, das war ein Zauberer, ein germanischer Zauberer. Warum haben die genau diesen Namen gewählt? Eben weil sie verstehen, das ist wirklich, das hat mit diesen Kräften zu tun und das lehnt die Bibel ganz, ganz stark und deutlich ab. Ja, noch da? Also, ich fasse ganz kurz zusammen. Die Fragestellerin sagt, wie steht es eigentlich heute mit Israel? Wir haben jetzt etwas von der Zukunft gehört, aber wie steht es heute? Und gerade die Friedensbewegung in Israel, von der hört man nichts mehr. Was ist da los? Wird die totgeschwiegen? Die ist immer noch da. Aber die sind heute leiser geworden, weil diese großen Erwartungen, die sie hatten, auch gerade mit diesen Friedensschließungen mit Arafat, mit der PLO, dann mit Ägypten und mit Jordanien und der ganzen Entwicklung mit Hamas, das hat so frustriert. Mal gesehen, dass die Erwartungen gar nicht in Erfüllung gehen. Und man muss daran denken, diese Friedensbewegung Shalom Achshav, Frieden jetzt, das ist eine Bewegung von Linksorientierten, die den Frieden eben wie Rabin selber machen wollen. Und die sagen, Shalom Achshav, Friede jetzt. Wir warten nicht, bis der Messias kommt und Frieden bringt. Der Sar Shalom von Jesaja 9, Vers 6. Jetzt, Frieden jetzt. Und die haben in den vergangenen Jahren eine furchtbare Enttäuschung erlebt. Und man muss wissen, seit diesen Friedensschlüssen mit den Palästinensern und so weiter, sind mehr Juden getötet worden durch Terrorismus als in den Jahren davor. Also irgendetwas stimmt ja nicht. Und darum sind die nicht mehr so laut wie früher. Vielleicht noch eine letzte? Ja, da hinten. Also, die Frage, er hat zwar laut gesprochen, wie ist das in Diskussion mit Muslimen, die sagen ja oft, wir lehnen den IS vollkommen ab, ja, glücklicherweise. Aber es ist ja so, die islamische Welt ist nicht eine Einheit. Es wird an allen Ecken und Enden wird immer gestritten. Und man muss daran denken, durch den Terrorismus in den vergangenen Jahren sind etwa 17 Millionen also eine unvorstellbare hohe Zahl von Muslimen umgekommen. Und zwar ein Mehrfaches, also 17 Millionen ist falsch, aber ein Mehrfaches von der Zahl von Juden, die durch muslimischen Terrorismus umgekommen sind. Das ist schrecklich. Also als Muslim muss man mehr Angst haben vor Islam als Jude. Und darum, diese Leute muss man unterstützen, aber das Problem ist, die IS-Leute, die sagen, wir stellen das Kalifat wieder her. Das heißt, diese Nachfolger von Mohammed, die es in den ersten Jahrhunderten nach dem Tod von Mohammed gegeben hat. Und das ist alles verloren gegangen. Und darum ist eine Sehnsucht da in der islamischen Welt. Wann kommt wieder ein Kalif, der wirklich die ganze islamische Welt eint und der das Sagen hat? Und jetzt versuchen sie, das wiederherzustellen. Und die Gefahr ist, die haben jetzt so viele militärische Erfolge gehabt. Und das kann verführerisch sein für einen Muslim, weil die Lehre gilt, Erfolg im Krieg bedeutet, Allah bestätigt uns. Und wenn wir Kriege verlieren, dann heißt es, er lehnt uns ab. Und darum ist es sehr gefährlich, diese Erfolge könnten manche dazu bringen, dass sie denken, ich hasse zwar das eigentlich, was die tun, aber irgendwie, das sind wahrscheinlich die Richtigen. Denn die haben Erfolg. Und dieses Denken ist gefährlich. Und dann kann man natürlich die Leute auch davor warnen. Ja, wir müssen zum Schluss kommen.
Gut, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen und für Ihr Ausharren auch da draußen in den unbequemen Stühlen, wo man wenig hört. Tut uns leid, leider hat die Technik jetzt für diese Sache keine Vorkehrung getroffen. Müssen wir vielleicht nächstes Mal noch ein paar extra Lautsprecher aufstellen. Kurz ein paar technische Sachen noch. Die nächste Bibelklasse wird sein am 14.12., dann das letzte Mal dieses Jahr. Wir sind da bei der laufenden Betrachtung der Offenbarung und damit eigentlich wieder bei unserem Thema. Da geht es natürlich sehr ausführlich zu, sehr viel langsamer, aber dafür mehr in die Tiefe gehend. Wenn Sie diesen Vortrag nachhören wollen, es klang vorher schon mal an, können Sie das tun auf bibelklasse.de. Etwa ja, in den nächsten paar Tagen müsste es dann dort sein. Die PowerPoint-Präsentation, sofern ich sie von Roger bekomme, wird auch dann dort verfügbar sein. Ich weiß ja nicht, in welchem Format, hat jemand gefragt, entweder als PowerPoint oder als PDF. In jedem Fall kann man es aufmachen, wer keinen PowerPoint hat. Da gibt es einen kostenlosen PowerPoint-Viewer irgendwo bei Microsoft oder bei den diversen Foren. Wer zu alt ist, um sich das anzutun, frage bitte seinen Sohn oder Tochter. Gut. Dann noch einen letzten Punkt. Draußen beim Ausgang werden ein paar Spendenboxen sein. Wir sammeln hier nicht für uns selbst, sondern für den Referenten. Alles, was Sie da einlegen, geht zu 100% an den Referenten, den Saal. Dazu haben wir Sie eingeladen, wir, die Stammgäste der Bibelklasse. Und wenn Sie nochmal vorbeikommen wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Kommen Sie gut nach Hause und vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss.